Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Impulse der Anthroposophie für die Entwicklung der Menschheit vom 19.10.2004.
Liebe Freunde, unser Vortragszyklus heißt die Anthroposophie als Zukunftsimpuls und ihre praktische Verwirklichung im täglichen Leben. Es geht also darum, dass wir versuchen wollen, wirklich ein paar praktische Dinge zusammenzutragen, wie man aus anthroposophischer Gesinnung heraus im alltäglichen Leben einfach anderes umsetzen kann, als so die breite Masse es tut. Wir leben in einer Zeit doch sehr großer Geistlosigkeit, verbreiteter, aber im Untergrund kann sich doch einiges anderes vorbereiten und das ist dringend notwendig. Gerade Europa, Mitteleuropa im Speziellen, hätte hier oder hat hier eine große Aufgabe zu vollbringen und schläft in geistiger Hinsicht doch sehr vielfach. Es ist interessant, ich habe einige amerikanische Bekannte, die das auch mit Sorge betrachten. Sie sehen ihr Land, wo sie also eine gewisse geistige Leere finden und schauen jetzt zurück auf Europa und finden dort im Grunde nur den Abklatsch des äußeren amerikanischen Wesens. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt natürlich Einzelne bei den Amerikanern auch, die eine sehr große geistige Vertiefung haben. Aber im Großen und Ganzen ist es doch ein System, das sehr halt auf äußere wirtschaftliche, technische Fortschrittsgesinnung aufbaut und wenig Geistiges im Hintergrund, gerade in der jetzigen Zeit. Und Europa ist zurzeit auch ein großes geistiges Vakuum in Wirklichkeit. Man muss leider sagen, dass im Grunde seit der Zeit des Zweiten Weltkrieges, seit der Zeit des Naziregimes, die letzten Reste der Geistigkeit fast in Europa ausgerottet sind, namentlich in Mitteleuropa ausgerottet sind. Und dass wir im Großen und Ganzen leben noch ein bisschen von der Vergangenheit, also was in der Kunst so gepflegt wird und dergleichen, aber da ist sehr viel Museales drinnen und das, was es an Neuem gibt, ist zum großen Teil nichts, was in die Zukunft führt. Es sind also keine, wie soll ich sagen, aufbauenden geistigen Impulse. Natürlich, es gibt Ausnahmen, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber es ist im Großen und Ganzen ein Vakuum da. Denn Kunst, zum Beispiel Kunst, also Kunst, hinter der keine geistige Gesinnung steht, ist keine Kunst. Jetzt frage ich Sie, sehen Sie sich die Gegenwartskunst an, sei es in der bildenden Kunst, sei es in der Dichtkunst, im Drama und so weiter, sehen Sie sich das an, wie viel wirkliche geistige Gesinnung, wie viel geistiges Bewusstsein dahinter steckt. Was Sie haben, ist zum großen Teil ein Ausdruck, ein expressiver Ausdruck des Persönlichen, des ganz kleinen Persönlichen. Das mag eine gewisse Berechtigung haben, Kunst im höheren Sinn ist es eigentlich nicht. Nicht, weil es ist also eine übersteigerte Selbstdarstellung, wenn Sie so wollen. Das finden Sie heute sehr wesentlich in der Kunst. Und das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Die Gefahr ist nur jetzt sehr groß. Insgesamt ist das Kunstverständnis so zurückgegangen, dass man sich nicht mehr traut, das zu beurteilen und auch offen auszusprechen, was Kunst ist und was nicht Kunst ist und das zu unterscheiden. Wenn heute etwas gut vermarktet wird und in die Schlagzeilen kommt, dann ist es halt Kunst, weil irgendwer behauptet, es ist Kunst und weil es in den Medien steht, es ist Kunst. Das ist es noch nicht. Deswegen. Es muss also eine geistige Gesinnung etwa in die Kunst hinein, es muss eine geistige Gesinnung in die Wissenschaft hinein, es muss eine geistige Gesinnung hinein in die Pädagogik vor allem. Das ist ja das, was wir mit der Waldorfpädagogik versuchen, dass also da ein geistiger Hintergrund hineinkommt. Und an sich die Möglichkeiten dazu sind da, denn das ist das Paradoxe, dass einerseits sehr wenig von geistigen Impulsen heute äußerlich umgesetzt wird, dass aber eigentlich ein großes Potenzial an geistigen Kräften vorhanden ist. Und dass man nur herankommen muss sozusagen. an geistigen Kräften, sowohl im Positiven wie im Negativen. Und es geht halt einfach darum, die positiven geistigen Kräfte zu stärken. Und dazu wollen wir jetzt ein bisschen einmal praktische Anregungen zu geben, wie man sich selbst, naja, dazu bringen kann oder dazu erziehen kann, dass man selber eine unmittelbare Beziehung zum Geistigen hat. Ich möchte nicht vom Schulungsweg im Großen sprechen, das wäre schon viel zu hoch angesetzt. Es geht darum, wie man wirklich im alltäglichen Leben gewisse Änderungen mit sich durchführen kann, um einfach ein präziseres, bewussteres, klareres Zugehen auf den Geist finden kann. Wir haben das letzte Mal gesprochen über die praktische Ausbildung des Denkens vor allem. Des Denkens deswegen, weil der Intellekt in unserer Zeit eine sehr große Rolle spielt. Wir sind hauptsächlich Kopfmenschen, das muss man zugeben. Im Sprachgestaltungsunterricht merke ich das immer wieder, wie schwer sich die Kopfmenschen mit dem Künstlerischen tun. Weil das oben im Kopf wissen sie alles und schon in der Sprache allein können sie es aber nicht künstlerisch umsetzen und schon gar nicht in der Körperbewegung und so fort. Da ist eine große Hemmung drinnen. Wir leben also in einem intellektualistischen Zeitalter und der Rest des Menschen verkümmert ein bisschen. Wir müssen also ein Denken gewinnen, das nicht bloß den Kopf ergreift, sondern das den ganzen Menschen ergreift. Es ist nämlich nicht wahr, dass das Denken nur etwas mit dem Kopf zu tun hätte. Damit hat nur unser strenger Intellekt etwas zu tun, der seine Aufgabe hat, der wichtig ist, aber der alleine nicht genügt. Wir müssen dazu bekommen, ein Denken mit dem ganzen Menschen, ein Denken aber vor allem mit dem Herzen. Das ist das, was uns am nächsten liegen muss. Ein Herzdenken wirklich zu entwickeln. Und dazu haben wir das letzte Mal uns ein paar Übungen sozusagen vor Augen gerufen, wie man denn das Denken verstärken kann, sodass es lebendiger wird, dass es geistgemäßer wird, dass es aus der Starrheit des bloßen Intellekts herausfällt. Denn der bloße Intellekt, was macht der Intellekt? Wir haben gesagt, er spekuliert eigentlich über die ganze Welt und kann aber an die Wirklichkeit nicht heran. Wird eigentlich auch von der Wissenschaft und von der Philosophie im Grunde eingestanden. Wie die Wirklichkeit tatsächlich ist, kann man nicht sagen. Kant hat schon formuliert, das Ding an sich ist unzugänglich. Das können wir nicht wissen. Wir können aber Gedankennetze ausspinnen und die über die Wirklichkeit drüberlegen und schauen, ob das so irgendwie zusammenpasst oder nicht. Das heißt, die Wahrheit können wir zwar so nie ergründen, aber wir können ganz gute oder weniger gute Vermutungen darüber anstellen. Das ist alles. Das heißt, was ist es im Grunde? Spekulative Metaphysik, möchte ich sagen. Spekulation über etwas, das unserer Erfahrung nicht zugänglich ist. Wir denken uns halt aus, wie es sein könnte, aber nichts Genaues weiß man nicht. Das ist im Prinzip der Intellekt. Und das Einzige, was der Intellekt wirklich vollkommen durchschauen kann, sind technische Zusammenhänge. Die Technik ist wirklich das Einzige, die sich in rein logisch kausal nachvollziehbaren Vorgängen im Wesentlichen erschöpft. Eine Maschine kann ich konstruieren mit diesem Denken und sie vollkommen von A bis Z durchschauen auf dieser Art des Denkens. Das ist das Einzige. Ich kann nicht durchschauen auf diese Art etwa die Natur als Ganzes oder auch nicht die Natur in ihren Einzelheiten. Wenn ich das Wachstum einer Pflanze, das Leben einer Pflanze nur betrachte, dann kann ich noch so viel Biochemie und Biologie und weiß Gott was studieren daran und wir haben Bibliotheken heute damit gefüllt, aber was das Leben ist, verstehen wir deswegen trotzdem nicht grundsätzlich nicht. Weil das Leben eben mehr ist als ein technischer Prozess und wenn Sie sich anschauen, wie in der Wissenschaft das Leben beschrieben wird, dann wird es im Prinzip beschrieben wie ein technischer Prozess. Solche Prozesse laufen auch in den Organismen ab, aber der Kern der Sache, das Leben selbst, ist damit noch nicht erfasst. Dazu bedarf es also einer anderen Art der Forschung und des Denkens. Und wir haben uns gerade das letzte Mal auch beschäftigt, ein bisschen, wie kann man das Denken so beweglich machen, dass es jetzt auch solche Naturvorgänge verstehen kann, begreifen kann. Und da geht es darum, gerade auf das intellektuelle Spekulieren zunächst zu verzichten und in eine präzise Anschauung der Natur einzutreten. Wir haben gesagt, zum Beispiel das Witterungsgeschehen. Wir schauen uns am Abend an, wie die Witterung ist, die Wolkenstimmung ist, die Färbung der Sonne. Machen uns ein genaues inneres Bild davon. Weiters denken wir uns gar nichts dazu. Wir versuchen ein möglichst klares, präzises Bild in uns zu erzeugen und dieses Bild dem Gedächtnis einzuverleiben. Dasselbe machen wir morgen wieder, mittags vielleicht, am nächsten Abend und so weiter. Und wir versuchen dann diese Bilder im inneren Nacherleben ineinander übergehen zu lassen, ohne irgendwas darüber zu spekulieren. Und wenn man das eine Zeit lang macht, ich weiß nicht, ein Monat, ein Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre, je nachdem, dann wird man sehen, dass man sehr präzise das Wetter vorhersagen kann. Und so geht das aber mit vielen Naturvorgängen, die ich zunächst überhaupt nicht durchschaue, von denen ich keine Ahnung habe, wie das eigentlich funktioniert, aber ich übe mich in einer präzisen Anschauung der Welt. Das ist etwas, was uns nämlich fehlt heute. Man sagt einerseits, wir leben in einer sehr äußerlichen Gesellschaft, in einer Welt, die sehr auf Sinnliche konzentriert ist, aber in Wahrheit sind wir gerade auch im Sinnlichen sehr, sehr oberflächlich. Und wir müssen gerade die sinnliche Wahrnehmung als erstes sehr, sehr verstärken, sehr bewusster machen, nicht das meiste verschlafen und nur die wildesten Eindrücke in uns aufnehmen, sondern die Feinheiten der Natur beobachten in ihrer ständigen Verwandlung. Und in ihrer ständigen Verwandlung liegt nämlich eine Gesetzmäßigkeit zugrunde. Und die nehmen wir langsam auf, wenn wir diese genauen Beobachtungen anstellen und uns des intellektuellen Spekulierens darüber enthalten. Die Erscheinungen in der Natur sind nämlich gesetzmäßig geordnet. Nur sie sind nicht geordnet in einer abstrakt erfassbaren Gesetzmäßigkeit, sondern eben in einer bildhaft erfassbaren Gesetzmäßigkeit. Und wenn ich mich in dieser Anschauung übe, dann fange ich an, eine andere Art des Denkens zu entwickeln. Ein Denken, das nämlich nicht darin besteht, dass ich spekuliere über die Welt, sondern dass ich beginne wahrzunehmen, welche Gesetzmäßigkeiten, sprich welche Gedankenkräfte, dem Bau der Natur und dem Werden und Vergehen der Natur zugrunde liegen. Denn das ist überhaupt das Allerwichtigste, dass wir ein Gefühl dafür entwickeln, in der Natur draußen ist das wirkliche Denken. Was wir in uns haben, ist nur so eine kleine Miniaturausgabe des Denkens. Das wirkliche Denken ist eine reale, gestaltende Kraft in der Natur draußen. Wenn wir von Gedanken in ihrer Realität sprechen, dann sind sie Kräfte in der Natur draußen. Das sind natürlich anders als das Gedankenbild, das wir in uns erleben. Das ist halt nur ein blasser, kraftloser Schatten. Aber das Denken in seiner Wirklichkeit ist gestaltende Naturkraft. Ist letztlich das, was Rudolf Steiner Ätherkräfte nennt. Nicht nur Bildekräfte nennt. Formbildekräfte, was gestaltend in der Natur wirkt. Das ist das Denken in seiner Realität. Und auf die genannte Art kann man sein eigenes Denken dazu erziehen, dass es sozusagen zum Wahrnehmungsorgan für dieses Weltendenken wird. Das ist das Wichtige daran. Also eine Verwandlung des Denkens ist sehr wichtig. Wir haben dann noch eine ganze Menge anderer Übungen angegeben, ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Eine Übung vielleicht noch, weil sie uns jetzt zu dem heutigen Thema führen wird, Gedankenkontrolle ist auch etwas sehr Wichtiges. Gedankenkontrolle heißt, dass ich mir zunächst einmal zur Übung am Tag irgendwann einmal ein paar Minuten Zeit nehme und in diesen paar Minuten in meinem Bewusstsein nur die Gedanken oder den Gedanken anwesend sein lasse, den ich ganz bewusst willentlich in den Mittelpunkt des Bewusstseins stelle. Das ist nämlich im normalen Alltagsleben nicht der Fall. Im normalen Alltagsleben beobachten Sie sich, wie tausende Gedanken so bewusst, Halbbewusstsein durch die Seele ziehen, wieder kommen, wieder gehen. und wo man eigentlich die Gedankenbewegung nicht selbst in der Hand hat. Ja, das ist selbst dort der Fall, wo die Menschen glauben, dass sie jetzt sich nur mit ihren Gedanken beschäftigen. Ich möchte Ihnen was sagen. Das meiste, was wir heute als Denken bezeichnen, ist nichts anderes als Gedanken, die wir von irgendwo übernommen haben, die wir vielleicht ein bisschen modifizieren und in einer anderen Zusammenstellung kombinieren, aber die wir von irgendwo haben, die uns durch die Schule eingeprägt wurden, die uns durch die Zeitung zufliegen, die uns durch unsere Erziehung oder durch unsere Studien auf der Universität zukommen, mit dem sind wir mal vollgestopft. Das sind alles nicht unsere Gedanken in Wahrheit. Das sind Gedanken, die wir in uns aufgesammelt haben, die meistens auch nicht lebendig sind, sondern die halt irgendwie fertig sind, wie Bausteine, die ich dann noch kombinieren kann. Und damit füllt sich der größte Teil des bewussten Tageslebens, was das Gedankliche betrifft. Also das sind alles nicht Gedanken, die wir durch unsere eigene Willkür in den Mittelpunkt des Bewusstseins stellen. Das ist alles sicher brauchbar und nützlich für manche Zwecke, ich will das jetzt gar nicht ableugnen, ich will nicht sagen, jetzt sperren wir alle Schulen zu, das darf nichts mehr aufgenommen werden. Aber das ist alles noch kein eigenes Denken. Auch, ich sage das auch gleich, auch die Menschen, die so kritisch denken, ach wie kritisch denken, man ist ja gern kritisch heute auch, es ist im Grunde auch nichts anderes. Es ist halt ein Gedankenreservoir, das weniger aus der Hauptströmung herausschöpft, sondern aus einer anderen Strömung, aber es ist meistens auch was sehr Vorgefertigtes. Man darf sich also da gar keine Illusionen hingeben. Die Übung besteht also darin, Gedankenkontrolle zu üben, indem man einen Gedanken völlig frei wählt und in den Mittelpunkt des Bewusstseins stellt. Das kann was ganz was Simples sein. Sie nehmen sich einen Bleistift her und versuchen über den Bleistift nachzudenken. Also möglichst nicht irgendein großes philosophisches Thema oder irgend sowas, das ausufert ins Hundertste und Tausendste, sondern ein ganz kleiner, bescheidener, möglichst langweiliger Gedanke. Möglichst fad soll die Geschichte sein. Je fader die Geschichte ist, umso größer ist nämlich die Anstrengung, dass man dabei bleibt. Mein Gott, was soll ich jetzt über den 5 Minuten über den Bleistift nachdenken? Ohne dass irgendein anderer Gedanke sich hineinmischt. Ganz einfach, probieren wir es einmal aus. Irgendwas fällt einem irre, aber was morgen muss ich noch das erledigen? Bleistift. Ach, heute, das zieht schon wieder. Bleistift. Und schon wieder kommt irgendwas. Nämlich ist ganz interessant, gerade wenn man so eine Übung beginnt, stürmen 100.000 Gedanken herein. Die nämlich in Wahrheit immer da sind, immer im Untergrund da sind, dann bemerken wir es meistens im Alltag gar nicht so. Weil die meisten Gedanken, die so unterschwellig herumwursteln in uns, die verschlafen wir eigentlich. Aber sie sind dauernd da. Wenn man sich ein bisschen genauer beobachten kann, merkt man das auch, dass das so fast wie ein Träumen ist, dass so sind immer brodeln, immer so ein paar Gedanken im Untergrund. Die müssen wir eigentlich alle bei dieser Übung loswerden. Wir müssen einen Zustand herbeiführen, bei dem im Untergrund sich sozusagen nichts tut. Wo nur die Konzentration auf dieses einzige Ding ist, auf diesen einzigen Gedanken ist. Auf diesen einzigen bescheidenen, ganz kleinen Gedanken. Den man sich ganz frei wählt. Das ist auch ganz wichtig. Wenn Sie sich die Gedanken anschauen, vielleicht noch das auch zur Ergänzung, und gesagt, also das meiste, was wir an Gedanken im Alltag haben, ist eigentlich nicht unser Gedanke, sondern das, was wir übernommen haben. Versuchen Sie sich einmal bewusst zu machen, wie anders Sie denken würden, wenn Sie 50 Jahre früher in Peking geboren wären. Ob Sie die Welt genauso beurteilen würden, wie Sie sie jetzt hier beurteilen. Ob sie über alles die gleiche Meinung hätten oder ob sie nicht einfach dadurch, dass sie vor 50 Jahren an einem ganz anderen Ort der Welt geboren werden, ganz anders denken würden über viele Dinge. Und ganz, das als das Selbstverständlichste der Welt hinnehmen würden. Das ist aber nichts, was mit ihrer Persönlichkeit wirklich was zu tun hat, sondern das hat nur etwas zu tun mit dem Ort und mit der Zeit, in die sie hineingestellt worden sind. Oder wenn Sie gerade denken, jetzt gehen wir zurück ins Mittelalter, stellen Sie sich vor, Sie sind geboren, da ist irgend so ein kleiner Bub auf einer Burg irgendwo und noch viel logische Gedanken haben Sie sich eh nicht damals gemacht, die meisten, aber abgesehen davon, Sie würden die ganze Welt ganz anders sehen. Einfach dadurch, dass sie an einer anderen Zeit, an einem anderen Ort wären. Hat noch nichts mit ihrem wahren Ich zu tun. Man kann höchstens das eine sagen, natürlich, dass der Mensch zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort geboren wird, ist nicht ganz zufällig. Wir schneiden nicht so zufällig herein, sondern Sie wissen, wir sprechen in der Anthroposophie von wiederholten Erdenleben, die der Mensch durchmacht. Und mit dem Schicksal, mit der Schicksalsbildung, die damit verbunden ist. Und dass es schon einen gewissen Sinn hat, dass wir zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort geboren werden. Also es ist eine gewisse Anziehungskraft sozusagen vorhanden zu einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit. Aber trotzdem, das, was wir da lernen und aufnehmen von außen, sind nicht wir. Das ist nicht ich. Das ist Außenwelt im Grunde, gedankliche Außenwelt. Also das müsste man einmal alles loswerden. Dann würde man erst dorthin kommen, was wirklich schöpferische Tätigkeit des Ichs im Gedanklichen zunächst ist. Und mehr wollen wir ja noch gar nicht reden. Aber im Gedanklichen. Aber um dorthin zu kommen, ist eben eine gute Übung, einen frei gewählten Gedanken ins Bewusstsein zu stellen und ihn festzuhalten während einer kurzen Zeit. 5 Minuten sind eine Ewigkeit dafür. Sind wirklich eine Ewigkeit dafür. Wenn das wirklich funktionieren soll, ohne dass irgendwas sich da querlegt. Und wichtig bei der Übung ist auch, dass Sie den Gedanken sich möglichst lebendig das Bewusstsein stellen. Also nicht abstrakt. Wieder, wenn ich zum Beispiel beim Bleistift nachdenke, nicht abstrakt, weil ich erinnere mich, was habe ich in der Schule gelernt, wie stellt man einen Bleistift her, aha, so und so, spult es ab und das war's. Ich muss also sehr, sehr, sehr lebendig, sehr bildhaft herangehen, mir das alles vorzustellen. Also ein bildhaftes Denken, ein sehr intensives Denken dabei zu entwickeln. Sie werden sehen, je stärker einem das aber auch gelingt, das Denken bildhaft zu machen dabei, umso eher erreichen Sie es auch, dass Sie andere fremde Gedanken, die sich einmischen wollen, fortjagen können. Sie ziehen sich zurück. Das ist überhaupt das Geheimnis an der ganzen Sache. Je intensiver ich mein seelisches Innenleben ausbilde, je konzentrierter ich dabei bin, je dichter das Ganze ist, desto leichter kann ich störende Einflüsse abschirmen und vertreiben. Strenge Gedankenkontrolle. Diese strenge Gedankenkontrolle ist eine von 6 Übungen, die Rudolf Steiner angibt und die er oft nennt die sogenannten Nebenübungen oder die allgemeinen Anforderungen, die jeder an sich stellen muss, wenn er auch nur eine elementare geistige Entwicklung durchmachen will. Also es geht hier, wie gesagt, nicht um Schulungsweg im Großen, um einen Hellseher oder sowas zu werden. Bevor wir uns darüber kümmern, müssen wir noch einige Schrittchen machen. Also wollen wir gar nicht so weit greifen. Aber um wirklich im Geistigen nur einen Schritt weiterzukommen, ist es sehr gut, also diese allgemeinen Anforderungen, also diese Nebenübungen besonders zu pflegen. Und da ist eben diese erste Übung strenge Gedankenkontrolle. Zumindest in einigen paar Minuten am Tag das durchzuführen. Mehr wird einem nicht gelingen am Anfang. Und Herr Steiner sagt, es ist ganz gut, wenn man sich einmal zum Beispiel ein ganzes Monat lang mit dieser Übung beschäftigt. Auch zum Mittag oder am Abend oder am besten in der Früh, am besten gehen die Übungen eigentlich in der Früh. Also das, was ich Ihnen auch am meisten empfehle, wenn Sie so eine Übung machen in der Früh, noch vor dem Frühstück, 5 Minuten hin, so gut das machen. Warum nämlich? Weil das sind, wenn man aus dem Schlaf herauskommt, sind die geistigen Kräfte, die man da mitbringt, noch am redbarsten. Man bringt man eigentlich in Wahrheit die geistig stärkste Kraft mit, um diese Konzentration auch durchzuführen. Ich weiß, es sind die Songs, die Morgenmuffel sind, boah, in der Früh bin ich noch ganz verschlafen, da geht es, ich bin ja eher Abendmensch. Aber auch für die keine Morgenmenschen sind, rate ich, die Übungen morgen zu machen. Das wird funktionieren, man muss mehr Geduld haben. Man muss bei diesen ganzen Übungen Geduld haben und sich nicht dadurch abschrecken lassen, dass sie so bescheiden ausschauen, so klein sind. Aber was soll das bringen, wenn ich über einen Bleistift mache, den 5 Minuten lang? Lächerlich. Also jetzt mache ich zweimal gut, hellseher bin ich dadurch noch keiner geworden, ist Fahrt, funktioniert nicht. Danke, auf Wiedersehen. Man muss Geduld haben. Geduld, Ausdauer, und diese Geduld und Ausdauer bringt einen eigentlich weiter. Im zweiten Monat soll sich eine zweite Übung dazu gesellen. Dazu gesellen heißt, dass man die erste zwar nicht mehr so intensiv, aber doch noch weiter pflegt, also die Gedankenkontrolle. Die zweite Übung ist eine, die fördert die Initiative des Handelns, des Tuns. Etwas, was auch besonders wichtig in unserer Zeit ist, um Menschen hervorzubringen, die wirkliche Tatkraft haben, die Entschlussfreudigkeit haben, die den Willen haben, sich für etwas einzusetzen. Und zwar Tatkraft, aber wirklich aus der freien Entscheidung des Ich heraus, nicht aus der Getriebenheit einer Situation heraus oder aus bloßer beruflicher Notwendigkeit heraus. Nicht aus dem heraus passiert ja sehr vieles. Aber überlegen Sie auch da einmal wieder, wie viele Handlungen man wirklich am Tag aus völlig freiem Entschluss heraussetzt, die nicht sich ergeben aus irgendeiner Notwendigkeit heraus, zu dem man sozusagen beruflich, privat oder sonst wie genötigt wird. Die sich ganz aus dem freien Entschluss heraus ergeben. Die sich auch nicht aus dem heraus ergeben, bei uns irgendwelche Begierden oder Triebe vielleicht dazu hinleiten. Kann ja auch sein, kann ich sagen, na gut, also wenn ich mein Achterl Wein trinke, hat das nichts mit beruflicher Notwendigkeit zu tun, auch nichts mit privater Notwendigkeit. Naja, aber der Guster ist es heute halt, ja nicht bereit. Na, das ist auch nicht unbedingt der freie Willensentschluss. Also auch da muss man vorsichtig sein. Man kann diese Initiative des Handelns, des Tuns am besten dadurch schulen, dass man sich irgendeine bestimmte Handlung, einen bestimmten Handgriff völlig frei wählt, der nichts mit den Alltagsgegebenheiten zu tun hat, und diesen Handgriff, diese Handlung an jedem Tag, möglichst zur selben Zeit, da wird es am besten, durchführt. Das kann wieder ganz was Simples sein. Das heißt, ich nehme einen Buntstift und mache jeden Tag und mittags einen roten Punkt in den Kalender hinein. Jeden Tag. Sie werden sehen, das ist gar nicht so einfach. Am ersten Tag ist man noch voll Datendrang und macht zwei Punkte und zwei Rotes hinein. Am zweiten Tag geht es vielleicht auch noch und dann hoppla, jetzt habe ich schon 7 Tage lang vergessen, es zu machen. Es entfällt einem einfach. Man denkt nicht daran, es ist so unwichtig. Und es geht also nicht darum, dass die Handlung irgendwas Besonderes bedeutet. Es geht nur darum, dass man sie selber frei wählt und dass man sie mit Ausdauer, mit Durchhaltevermögen ausführt. Über einen längeren Zeitraum, wieder etwa einen Monat. Man kann, wenn es beginnt zu funktionieren, dann sogar eine zweite, eine dritte, eine vierte Handlung dazu nehmen. Ich weiß nicht, ich stecke das Taschentuch von der rechten Hosentasche in die linke hinüber. Also ganz was Banales wieder. Nichts Großartiges, Geistiges. Und das geht überhaupt nicht. Es ist einfach ein Willenstraining, ein ganz simples Willenstraining. Dieses, das also Konsequenz erfordert. Und besonders also nach diesen beiden ersten Übungen, wenn Sie sie wirklich durchführen, Sie werden merken, dass Sie ganz anders dastehen im Leben danach. Dass Sie einfach eine sicherere Lebensführung in den Kleinigkeiten des Alltags auch haben. Also es hat also eine sehr, sehr praktische Bedeutung auch. Zum Beispiel, es gibt viele Menschen, denen im rechten Moment nicht das Rechte einfällt. Jetzt sollen sie irgendeine Entscheidung treffen, irgendeinen Gedanken haben in einer Situation, oh, es fällt ihnen plötzlich überhaupt nichts ein. Sonst wissen sie 100.000 Dinge zu erzählen, aber jetzt in der Situation gehen in die Leere. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Soll ich jetzt das schwarze Sakko nehmen oder das graue Sakko oder soll ich doch einen Pullover anziehen, soll ich eine Krawatte nehmen oder nicht? Ich weiß es nicht. Wieder banales Beispiel, was nicht wichtig ist. Aber es wirkt bei den kleinen wie bei den großen Dingen. Sie werden sehen, wenn Sie diese beiden Übungen, alleine diese beiden Übungen zeitlang konsequent durchführen, gibt es diese Situationen nicht mehr. Sie werden ganz einfach wissen, welche Entscheidung Sie zu treffen haben. Das heißt nicht, dass man nicht auch einmal eine Fehlentscheidung treffen kann, weil einem nicht alle Fakten bekannt waren, aber um das geht nicht. Aber Sie werden sicher in Ihrer Entscheidungsführung werden und Sie werden sicher darin werden, initiativ im Handeln zu sein. Sie werden nicht sagen, ja, man müsste eigentlich und man sollte eigentlich und es wäre schon gut, wenn man täte und wir werden uns das reiflich überlegen und wir planen und man sollte etwas tun, sondern sie werden einfach hingehen und etwas tun. Und sagen, es wird nicht gleich morgen die Welt verändern und das geht nicht, aber ich tue etwas. Und ich werde auch eben den richtigen Gedanken haben zu wissen, was ich tun kann, was Sinn macht in der momentanen Situation. Und sie werden vor allem dadurch Entscheidungen treffen, Taten setzen, die ganz von selber wesentlich besser mit den Gesetzmäßigkeiten der Welt harmonieren, als wenn sie sie bloß aus dem Intellekt aus spekulieren. Sie werden einfach fast wie aus einem Instinkt heraus einfach wissen, was da passt an Entscheidungen. Vor allem etwa auch im sozialen Zusammensein. Beim sozialen Zusammensein ist nämlich alles intellektuelle Spekulieren das oberste Glied. Man sollte natürlich ein bisschen lästern, wenn man so hört, was einfach in der Psychologie und in der Soziologie über das soziale Zusammenleben der Menschen gefahrhaft wird. Wirklich gefahrhaft wird. Wenn Sie das umsetzen wollen in die Praxis, dann ist es die Katastrophe schlechthin. Es funktioniert damit. Und man nirgends streitend dafür ist bei den Psychologen und bei den Soziologen. Das ist die Basis schlechthin. Also da funktioniert einfach der Intellekt nicht, weil das soziale Zusammenleben auf ganz anderen Kräften beruht. Das beruht nicht auf bloß mechanischen Kräften, sondern auf etwas viel Lebendigeres. Mit dieser Art des Denkens, das ist so schul, und mit dieser Art der Initiative des Handelns werden Sie einfach einen viel sicheren, auch sozialen Instinkt bekommen. Im Zusammensein. Das Ganze verstärkt sich, wenn man die dritte Übung dazu nimmt. Die dritte Übung im dritten Monat, währenddessen man jetzt auch wieder die ersten beiden Übungen so nebenbei weiter beibehält, aber jetzt das Gewicht, wenn man die dritte Übung legt, und da geht es jetzt um eine bestimmte Ausbildung des Gefühls. Die erste Übung war Gedankenkontrolle, also Denken. Die zweite war Willenskontrolle. Jetzt kommt Kontrolle über das Gefühl. Und Kontrolle über das Gefühl heißt, dass ich mir nicht einfach jeder Stimmung, wie sie so daherkommt, einfach hingebe, also schwanke dadurch so zwischen Himmel hoch die Aufstand und zu Tode betrübt, sondern dass ich mich eigentlich durch möglichst keine Erfahrungen im Leben völlig niederschmettern lasse oder auch durch keine Freude vollkommen wegreißen lasse, in Euphorie bringen lasse, sondern dass ich in eine gewisse Gleichmut des Gefühls entwickle. Aber bitte eine Gleichmut des Gefühls, das darf man nicht verwechseln, die keine Gleichgültigkeit des Gefühls ist. Also ich meine nicht damit, sie sollen nicht lauwarm werden im Gefühl, ich soll keine Freude und kein Zorn und kein Ärger mehr erleben, sondern es soll eigentlich mal alles wurscht sein. Das soll ganz und gar nicht sein. Es soll nur so sein, dass das Gefühl insofern nach und nach veredelt wird, dass es nicht mit mir durchgeht, sondern dass ich Herr des Gefühls bin. Das ist gar nicht so leicht. Gerade im Gefühlsleben ist es besonders schwer in unserer Zeit. Und die Menschen haben die größte Schwierigkeit, mit dem Gefühlsleben heute fertig zu werden. Und sie verwechseln sehr oft bloße Emotion, die irgendwie durchdrückt oder mit einem durchgeht, mit Gefühl. Wirkliches Gefühl entsteht erst dort, wo ich es unter der bewussten Führung des Ich, das heißt meines eigentlichen Wesenskerns habe. Wo ich alle diese Erlebnisse so habe, dass ich mit dem Ich sozusagen immer noch souverän drüber stehe und nicht fortgerissen werde. Und dann ist es eigentlich das Gefühl. Vorher ist es Emotion, Trieb, alles Mögliche. Und das in allen Situationen, also das wird einem natürlich nicht immer gelingen. Also es gibt schreckliche Erlebnisse im Leben, bei denen einem das nicht sofort gelingen wird, wenn man mitten in der Situation ist. Man kann sich das also nur nach und nach erwerben. Und erwerben tut man es sich dadurch, dass man am Anfang bei den Kleinigkeiten. Ich meine, wie viele Menschen sind bei Kleinigkeiten im Alltag unbeherrscht. Einfach irgendwas passt nicht, ich weiß nicht, das Schuhbandl reißt in der Früh und sie sehen schon einen Wutanfall. Also man ist halt ein Choleriker ein bisschen und jetzt reißt man das Schuhbandl jetzt eh schon eilig und boah, sofort steigt der Zorn auf. Oder der Melancholiker wird anders reagieren, der mit dir ist, das ist was anderes im Zug und kommt spät und das ist alles entsetzlich, was da entstehen könnte. Also ist er niedergeschlagen, so über jeder halt auf seine Weise. Einmal zu versuchen, mit dem Ich so souverän drüber zu stehen, als erstes einmal, will ich noch gar nicht sagen, dieses Gefühl in den Griff zu bekommen, sondern es einmal mit einer gewissen, beobachte ich das einmal, was einem so alles im Tag unterkommt, was man alles für Emotionen setzt, die, wenn man sie nur mit einer gewissen Distanz betrachtet, eigentlich sehr humorisch sein. Oder was für Unsinnigkeiten man sich ärgert oder freut oder sonst was. Das einmal zu beobachten, dann werden Sie dadurch ganz gut kennen. Und Sie werden sehen, wenn Sie diese betrachtende Distanz eine Zeit lang üben, gelingt es Ihnen aber auch, diese Emotion so in den Griff zu bekommen, dass sie nicht einfach mit Ihnen durchgeht. Sie ist da, Sie spüren sie, Sie erleben sie, aber sie drückt sie nicht nieder, sie reißt sie nicht in Euphorie in die Höhe, sondern sie können einfach damit umgehen. Und sie werden eines merken, dass nämlich das Gefühlsleben, dass das nicht ärmer und lauwarmer wird, sondern im Gegenteil. Es wird viel reicher nuanciert. Und sie werden auch viel wacher nämlich werden für das eigene Gefühlsleben. Wir sind heute nicht sehr wach für das eigene Gefühlsleben. Und darum haben sehr viele Menschen heute auch Angst davor, sich ihre Gefühle zuzulassen. Mein banalstes Beispiel, eine Liebesbeziehung. Da muss ich mich darauf einlassen, auf die tiefsten Gefühle. Und die müssen wirklich vom Herzen kommen. Und die machen aber auch verletzbar. Vielleicht habe ich mich getäuscht in dem anderen und der verletzt nicht so tief. Na, das riskieren wir lieber nicht. Also ist man lieber eher cool in der Beziehung, ein bisschen distanzierter, baut sich seine Mauern und seine Schranken auf, um das nicht durchzulassen. Weil man könnte ja vielleicht verletzt werden und davor hat man wieder Angst. Und ja, aber dadurch sind die schönsten Gefühle in der Welt verloren. Aus Angst davor, dass sie vielleicht negative Gefühle werden könnten. Also man versäumt die schönen Gefühle aus Angst vor den negativen, die da sein könnten. Passiert heute sehr häufig. Also wir haben Angst vor den Gefühlen. Wir haben Angst auch, was in unseren Tiefen vielleicht schlummern könnte an emotionalen Kräften, die wir nämlich gar nicht beherrschen. Nicht wahr? Das Problem bei den Emotionen ist gerade, wenn sie nicht in Gefühle umgewandelt werden. Das heißt in etwas, wo das Ich als Herr darüber steht und das jederzeit unter Kontrolle hat, dann können die Emotionen natürlich mit uns durchgehen und dann besteht so eine Grundtaktik der Menschen heute vielfach darin, dass sie sich ihre stärksten Emotionen gar nicht eingestehen, sondern sie möglichst ins Unterbewusstsein hinunterbringen. möglichst in die Tiefen des Bewusstseins versinken, des Unterbewusstseins versinken lassen, und dass ich auch nicht herankomme. Sie dürfen mich nicht stören. Das heißt, ich bin also an der Oberfläche ein ganz braver, biederer Bürger, der also solche Emotionen überhaupt nicht kennt. Solche wüsten Emotionen oder was Gott was, habe ich nicht. Natürlich, als wohlerzogener Mensch habe ich oder nicht. Unten nehmen sie. Und unten reißen sie. Und unten werden sie stärker. Viel stärker. Und wehe, es kommt eine Situation, die dann diese Emotionen an die Oberfläche treibt. Und solche Situationen können kommen. Nämlich dann kommen, wenn das Ich also aus der Bahn geworfen wird durch alles Mögliche, durch äußere Ereignisse zum Beispiel. Denken Sie nur, wir haben heute schon von der Nazizeit gesprochen, was da der Fall war. Die Menschen zu Bestien wurden Menschen, die aber im normalen Alltag ganz biedere Leute waren. Das waren also nicht irgendwie so, weiß ich nicht, furchtbare Gestalten aus der Geisterbahn, denen man schon von 10 Kilometer ansieht, wie böse sie sind, wie entsetzlich sie sind, von denen man auch während des ganzen Lebens vorher gar nicht sagen hätte, das wird also eine abscheuliche Bestie werden. Und sie wurden es. Die biedersten, bravsten Leute wurden es. Gerade also die oberste Riege bei den Nazis waren also so musterbildige Familienväter und alles. Und plötzlich war eine Situation da, wo gewisse Kräfte, die im Untergrund da waren, und die sie in keiner Weise beherrscht haben, einfach durchgekommen sind. Und das Interessante ist aber, dass die andere, biedere Persönlichkeit irgendwo daneben stehen bleibt und ihr Leben ganz normal weiterlebt und sie gar nichts denkt dabei. Das ist wie, wenn der Mensch in zwei Hälften gespalten würde. Das eine agiert so und das andere agiert so. Und das sind zwei Hälften, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist also eine große Gefahr, weil in den Menschen schlummert ein immenses, auch emotionales Potenzial. Also im anthroposophischen Sinn gesagt, sind das sehr Freigröße, die uns drinnen sind und von denen sehr, sehr viele noch nicht geläutert sind. Und es wird höchste Zeit dafür geläutert. Aber dazu müssen wir mit ihnen umgehen lernen. Also dazu dient diese Übung Gleichmut im Gefühl. Bewusste Führung des Gefühls durch das Ich. Beziehungsweise eben die Emotion zum Gefühl erst zu veredeln, dadurch, dass das Ich als Herr darin lebt. Und Sie werden auch sehen, wenn Sie diese Übung zunächst einmal an den Kleinigkeiten des Alltags machen. Das ist ein Versuch mit 30 Minuten Schubhandel, oder mir fällt irgendwas, der Bleistift fällt mir runter. Und wie tue ich da? Ärgere ich mich darüber? Oder nicht, sich einmal beobachten zu lernen in einzelnen Situationen. Und wenn ich bemerke, ich ärgere mich darüber, versuchen, wenn es mir das nächste Mal passiert, mich nicht mehr zu ärgern darüber. Dann zu bemerken, wird da wieder das Gefühl des Ärgers aufsteigen, aber ich habe das hinterher. Wenn Sie das nur konsequent genug eine Zeit lang tun, ein Monat, ein Jahr, wie auch immer, oder kleiner schlägt einmal einen Monat die Übung vor, aber das manche brauchen vielleicht ein Jahr lang oder 10 Jahre lang, es ist ganz egal. Gibt es eigentlich keine wirkliche Grenze. Dann werden Sie merken, dass aber im Leben überhaupt eine gewisse besonnene Ruhe auftritt. Eine besonnene Ruhe, die auch davor bewahrt, etwa sozusagen Angst zu haben vor dem Schicksal. Diese Menschen haben Angst vor dem Schicksal. Was kann man nicht alles passieren? Ich kann krank werden, es gibt so viele entsetzliche Krankheiten, die mich alle treffen können. Ein Unfall kann man, man sieht so schreckliche Sachen, könnte das alles auf mir passieren. Und man hat schon das ganze Leben lang Angst, bevor noch überhaupt was passiert ist. Also man ist schon fix und fertig, nur aus der Angst vor dem, was vielleicht alles geschehen könnte. Und macht sich fertig, bis zur körperlichen Krankheit hinein, fertig durch das, was vielleicht möglicherweise geschehen könnte, wenn. Das ist der Intellekt, der nämlich ausspekuliert, was alles passieren könnte, wenn, und die Angst erzeugt. diese Dinge werden wegfallen, diese Angst wird wegfallen. Sie werden einfach eine gewisse Ruhe und Sicherheit im Gefühlsleben sich erwerben und das auch ausstrahlen in gewisser Weise. Das hat nämlich auch durchaus was Wohltuendes auf die anderen Menschen. Also Kontrolle des Denkens, des Willens, des Gefühls. Die drei wichtigen Sachen. Damit haben wir eigentlich gearbeitet oder arbeiten wir an einer Erziehung unseres Seelenlebens. Die Grundkräfte des Seelens sind im Denken, Fühlen, Träumen. Die bekommen wir jetzt langsam unter die Führung des Ichs, durch diese Übung. Jetzt gibt es aber noch weitere ergänzende Übungen, die dazukommen müssen. Im vierten Monat sogenannte Übung der Positivität. Die besteht darin, in allem, was einem im Leben begegnet, in allem, was wir erfahren, in allem, was wir sehen in der Welt, das Positive zu sehen. Das zu sehen, das Schöne, das Gute, das Vortreffliche, das Entwicklungsfähige, ohne deswegen zu übersehen, was alles an negativen Dingen ist. Natürlich, also wir sollen nicht kritiklos werden und sagen, also, unser Steiner sagt, das soll so positiv zu reden. Also, die Welt ist die Schönste, die Beste, wir können uns einfach gemütlich im Sofa setzen und sagen, alles passt. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Es ist damit gemeint, versuchen wir selbst in aller negativsten Geschehen, in der allerschrecklichsten Situation, das zu sehen, was an dieser Situation auch noch positiv sein könnte. Und es gibt in allem etwas, was auch positiv ist. Es gibt nämlich nichts in der Welt, was nur negativ und nur positiv ist. In Wirklichkeit ist alles eine gewisse Mischung, seit dem Schrecklichsten ist noch ein positiver Kern, nur ist er oft halt sehr, sehr versteckt und sehr verhüllt. Und es geht darum, einmal die Konzentration auf dieses Positive zu richten. Rudolf Steiner schildert etwa eine Christuslegende, eine persische Christuslegende, die schildert das sehr gerne. Und zwar, da geht der Christus mit den Jüngern auf der Straße spazieren und sie kommen vorbei an dem verwesenden Kadaver eines Hundes. Und er stinkt und schaut natürlich hässlich aus und alle Jünger wenden sich mit draußen ab, nur Jesus bleibt stehen und bewundert das wunderschöne Gesicht des Hundes. Die wunderschönen Szenen, die da zum Vorschein kommen. Und er freut sich daran, an diesen wunderschönen Szenen. Also in dem zugrunde gehenden, in dem Absterben, in dem Verwesenden, noch das Positive dieser wunderschönen Form zu entdecken. Versuchen Sie einmal, die Zeiterscheinungen auch darauf hin zu untersuchen. Wir haben heute auch sehr viel Kritik schon geäußert. Das kann man und das soll man. Man soll damit kritiklos werden. Aber man soll zu gleicher Zeit die positiven Dinge auch heraussehen. Und sich vor allem auf die konzentrieren. Denn ganz klar, nur das Positive ist das, was ein Keim für die Zukunft werden kann. Das Negative, sagen wir ja, das sind die Hindernisse. Gut, die müssen wir beachten, aber die helfen uns nicht weiter. Wo sind die winzig kleinen positiven Samenkörnchen, sozusagen zu finden? Auch im Zeitgeschehen, in allem. Also Anthroposophie soll nämlich nicht zu dem werden, was sie manchmal auch ein bisschen ist, dass sie alles kritisiert, alles besser weiß und alles erzählt, wie es anders sein könnte. Und sein sollte und geistgemäßer sein sollte und so fort. Und dann aber nicht umsetzt davon. Also nur kritisieren bringt nichts, sondern der positive Fortschritt wird dort bestehen, wenn ich in dem, was ich rundherum in der Welt und nicht sind, einfach die kleinen, wenigen, vielleicht auch vielen positiven Kerne zu finden, die positiven Eckern zu finden. Und hier mal ganz, ganz bewusst ins Auge zu fassen. Also auch im Kunstgeschehen zum Beispiel, auch das Positive zu finden, wenn wir vorhin gelesen haben selber. 99,9% nicht. Okay, macht nicht. 10% ist ganz großartig und ist der Keim für die Zukunft. Für mich reicht das. Auf den kann man was machen. Finden muss man nicht. Unterscheiden lernen muss man nicht. Aufmerksam werden darauf. Das Positive zu sehen heißt eben, es wirklich bewusst zu sehen. Das heißt eben aber auch nicht, das Negative als Positives zu sehen. Ja? Also kein Missverständnis darüber. Nicht etwas, was Negatives ist, negativ. Aus. Da fährt die Eisenbahn drüber. Das soll ich nicht zum Positiven erklären. Aber ein kleines Positives vielleicht irgendwo drinnen ist es auch. Und das zu finden, darum geht es. Und wichtig ist dabei vor allem, dass man sich in der ganzen Betrachtung wirklich frei, so weit das irgendwie geht, frei macht von aller persönlichen Sympathie oder Antipathie, den man gegenüber. Und jeder von uns hat persönliche Sympathien und Antipathien, das fängt an, wenn man bei der Kunst wieder bleibt, fängt bei der Musik an. Wenn man der eine liebt Mozart und kann Wagner nicht ausstellen und der andere sagt, ich will nur Wagner hören und der dritte sagt, Schönberg ist das Ultimative, wie auch immer. Weil das halt seinem Naturell in irgendeiner Form entspricht. Das kann ich ja registrieren. Ich kann sagen, für mich gibt mir das am allermeisten diese Art Musik. In Ordnung. Aber das heißt noch nicht, dass die eine schön und die andere nicht schön ist. Oder dass das eine positiv und das andere negativ ist. Hat damit noch gar nichts, überhaupt nichts zu tun. Also wird sehr gut sein, wenn man diese Übung macht, sich vor allem zu konzentrieren auf die Dinge einmal, die für die Kunst sympathisch sind. Wenn man sich die Erscheinungen in der Kunst, und sie von Haus aus sagen, uninteressant, das mag ich nicht, das ist schon so hässlich, wenn ich es anschaue, das widert mich an, ich will es überhaupt nicht. Versuchen Sie einmal ganz kurz das Positive zu finden. Bei dem, was man völlig zuwiderläuft. Vielleicht gibt es irgendwo was Positives dahinter. Kann ja durchaus sein. Es gibt 100.000 Prüfungen heute in der gebildeten Kunst, ist der teilweise am ärgsten, dass meistens in der Eier angewandt und es gibt natürlich über Fortschritte und das ist Kunst, wenn es irgendwer erklärt wird. Kann sein. Es gibt aber darunter Bilder, die vielleicht fast genauso entstanden sind und genauso ausschauen, und denen aber trotzdem was drin ist. Es ist nicht alles gleich. Es ist nicht alles gleich. Es gibt und seine Unterschiede drinnen. Und wenn Sie sich in den Üben, werden Sie langsam nämlich auch diese Unterschiede erkennen lernen. Weil das Positive in den Dingen ist eine reale Kraft in Wahrheit. Und Sie werden nur, wenn Sie sich so üben, aufnahmefähig dafür. Die meisten Menschen sind nicht dafür aufnahmefähig. Sie sind nicht aufnahmefähig dafür, nämlich die positiven Kräfte, die in der Welt um uns herum da sind, aufzunehmen. Weil sie sich durch ihre Kritik eine Mauer bauen im Grunde. Das ist wie ein fester Panzer. Das war wie ein Panzer, den wir uns bauen, um das nicht durchzulassen. Also das Positive suchen, indem es dann unsympathisch ist. Auch bitte ganz besonders im sozialen Zusammenhang. Weil es gibt Menschen, die kann man einfach nicht ausdrücken. Man kann nicht mitreden. Man weiß eigentlich gar nicht warum. Selber unsympathisch. Versuche mal das Positive bei dem zu finden. Obwohl er mal unsympathisch ist. Das heißt nicht, dass jetzt mal hingehen müssen und ihn in Verbrüderung umarmen müssen, weil das ist ja wahrscheinlich ein Wunder irgendwo. Und zu denken, was ist das für eine neue gesinnliche Taktik, die wird jetzt kommen, weil meistens für die Antipathie auf Gegenseitigkeiten auch. Na, aber versuchen Sie einfach was Positives zu finden. Wo ist das Positive? Was macht ihn gerade dadurch, dass er so ist? Und was ihn mir so unsympathisch macht, das macht ihn aber vielleicht gerade dazu zu einem wichtigen Menschen in einer ganz bestimmten Beziehung. Wir werden dabei nebenbei bemerkt auch über sich selbst eine ganze Menge lernen. Wir werden nämlich merken, dass vielleicht gerade der Fähigkeit hat, die mir total fehlt. fünfte Übung. Die auch nicht sehr einfach heute ist, aber noch nie sehr einfach war. Unvoreingenommen. Auch in Erlebnissen, in Erzählungen, die man entgegennimmt, allem, was an Neuigkeiten entgegengetragen wird, alles, was man liest, irgendwo, gegen alles zunächst einmal völlig unvoreingenommen. Und wenn man sagt, du, der Stephansdom steht seit gestern um 30 Grad schief, nicht sofort sagt, das ist unmöglich, das gibt es nicht. Das wird es wirklich nicht geben, aber man nicht mit der sofort, na, das kann es nicht geben. Sondern mal unvoreingenommen hinzugehen, sich das anzuhören und sich kein Urteil mehr darüber zu bilden, weil kann ich ja kein wirkliches Urteil mehr darüber bilden. Weil, wenn ich davor stehe und das sehe, dann kann ich sagen, ja, es wird schief oder es wird nicht schief. Aber vorher kann ich es eigentlich nicht sagen. Das ist ein banales Beispiel. Aber auch also Dinge, die völlig gegen die gängige Überzeugung sozusagen ist, einmal unvoreingenommen aufzunehmen. Wird fast grundsätzlich nicht gemacht. Wird zum Beispiel systematisch nicht gemacht in der Wissenschaft. Die Wissenschaft besteht darin, so wie sie heute aufgebaut ist, egal ob sie in den Geisteswissenschaften oder auch in den Naturwissenschaften ist, dass sie beruht auf einem System von, sage ich mal, Theorien oder Anschauungen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und man versucht, jede neue Erfahrung, jede neue Erscheinung in das System dieser Theorien einzubetten. Das heißt, sie zu betrachten unter dem Vorurteil dieser Theorien. Ich will jetzt gar nicht das nur als negativ betrachten. Das ist eine gewisse Notwendigkeit. Ich bin selber Naturwissenschaftler, also ich komme auch nicht herum, bis zu einem gewissen Grad die Dinge mal aus dem Blickwinkel einer bestimmten Theorie her zu beleuchten. Aber konkret heißt das, dass ich jede neue Erfahrung im Lichte eines Vorurteils betrachte, dass ich für gesichert halte oder zumindest für sehr wahrscheinlich annehme. Und im Grunde betrachten wir fast die ganze Welt unter irgendwelchen Vorurteilen. Das heißt, Vorurteile, die wir schon gebildet haben, bevor wir die Sache noch sehen. Und man sagt schlechthin, naja, um eine Sache zu verstehen, was bedeutet eine Sache verstehen? Eine Sache verstehen bedeutet eigentlich die Einordnen in das System der Gedanken, die ich mir bisher gemacht habe. Ich schaue, wo das da drin seinen Platz findet. Wenn es keinen Platz findet, dann steht das, glaube ich, sehr skeptisch gegenüber. Dann wird es schwierig irgendwo. Dann fängt man mal an zu sagen, das gibt es nicht, kann nicht sein. Schiebe ich es einmal weg, wenn das einmal im System war. Nein, dem gegenüber mal Unvoreingenommenheit zu entwickeln. Unvoreingenommenheit heißt wieder auch nicht, jeden Blödsinn zu glauben. Das heißt es auch nicht. Kommt der Erzähler den größten Blödsinn? Ich stelle mich dem gegenüber so, dass ich unbefangen bin. Das heißt, ich lehne es weder ab, noch glaube ich es einfach. Sondern nehme nur zur Kenntnis, der hat mir gesagt, so und so. Nicht mehr. Und beurteilen werde ich es, wenn ich die Gelegenheit habe, das, was mir jener gesagt hat, mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Dann werde ich es beurteilen, vorher nicht. Gerade diese Unvoreingenommenheit ist etwas, was unglaublich den geistigen Horizont erweitert. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung überhaupt, um den geistigen Horizont zu erweitern. Einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und die Dinge nicht schon von Haus aus auszusondern, weil sie nicht in unser System passen. Und in Wahrheit Dinge nämlich schon wahrnehmen, so dass die Welt, dass wir alles das, was nicht ins System passt, ausfiltern, zur Seite bringen. Und dabei das meiste übersehen. Wie der Beispiel Naturwissenschaft, Da wird es systematisch gemacht. Interessant ist das, was messbar und zählbar ist, weil ich das dann in mathematische Formeln übersetzen kann. Und alle anderen Eigenschaften der Natur werden im Grunde ausgeblendet. Dann passen wir ins System, damit kann ich nichts anfangen. Mit Fachqualitäten kann ich als Physiker nichts anfangen. Wellenlängen will ich messen. Also sondiere ich nur das oder sortiere ich nur das aus der Wahrnehmung heraus, was sich messen lässt, also die Wellenlängen, die sich entdecken lassen. Der Farbeindruck selber uninteressant, unwissenschaftlich. Sie wissen, Goethe hat es ganz anders gemacht, hat ein ganz anderes System aufgestellt, das natürlich von der heutigen Naturwissenschaft als wenig wissenschaftlich angesehen wird, in Wahrheit aber ganz andere Aspekte der Natur und der Farbenwelt sehr wohl, sehr präzise herausbringt und beobachtet, nur mit ganz anderen Mitteln. Und so gäbe es noch viele andere Möglichkeiten. Also einfach einmal unbefangen an die Dinge heranzugehen und sie beurteilen, eigentlich aus der unmittelbaren Anschauung heraus. Da kommen wir wieder zurück auf das, was wir genannt haben, anschauende Urteilskraft, etwa da mit den Wolkenformationen, mit der Witterung. Sich im Anschauen üben und sich die Gesetzmäßigkeiten von der Welt sagen zu lassen. So wie ich sie unmittelbar wahrnehmen und aufnehmen kann, ohne sie zu messen, zunächst einmal an dem Vorwissen, das ich bereits habe. Das ist unheimlich schwer. Es ist unheimlich schwer, diese Unbefangenheit zu entwickeln. Natürlich gilt das ganz besonders auch den geisteswissenschaftlichen Sachen, den anthroposophischen Sachen gegenüber, weil wenn man das herankommt, ja, das meiste davon widerspricht zwar in Wahrheit nicht der Wissenschaft oder sonst was, aber es ist zumindest höchst ungewohnt und höchst fremdartig für jemanden, der ganz neu herankommt. Es gibt zwei Fehlermöglichkeiten. Der eine Fehler ist der halt eine Sehnsucht nach dem Geistigen hat, also ich sauge das in mich auf und glaube alles sofort und ja, Rudolf Steiner hat gesagt, so ist es und das geht hinauf und das wird so stimmen. So. Das ist ein Fehler. Der andere Fehler ist, wenn ich sage, ach, das ist ein Blödsinn, das passt nicht zu meiner wissenschaftlichen oder sonstigen Erkenntnis dazu und in was ist Erfahrung, eine reine Fantasie. Hernehmen, unbefangen einmal aufnehmen, sich damit beschäftigen und schauen, ob sich nicht im Leben was ändert, wenn ich mich damit beschäftige. Und die etwa jetzt diese Übungen hernehmen, die wir da besprechen, und sich das künftige Leben ändert und nicht zum Negativen ändert. Ganz im Praktischen, also es geht wirklich gar nicht um eine hohe geistige Einsicht oder so. Also sie werden ganz einfach im Leben praktischer. Wirklich praktischer bis in die Einzelheiten. Sie werden es vor allem dann werden, wenn sie jetzt diese Übungen, diese fünf Übungen, die wir besprochen haben, im sechsten Monat alle können Gleichgewicht hineinbringen. Also alle gleichmäßig abwechselnd jeden Tag ist man sicher. Und versuchen sie alle miteinander zu verbinden, diese Übungen. Die sechste Übung besteht eigentlich darin, diese fünf Übungen bis hierher ins Gleichgewicht miteinander zu bringen. Also die Gedankenkontrolle zu üben, die Initiative des Willens zu üben, dass ich eine Handlung durchführe aus eigenem Willen. Der Gleichmut des Gefühls, also diese Ruhe im Gefühl, dass ich das entwickle, die Positivität, also an den Dingen, an den Ereignissen das Positive zu sehen und die Unvoreingenommenheit. Diese fünf Sachen, die wirklich im harmonischen Gleichgewicht Tag ein, Tag aus zu üben. Das in einen Gleichklang zu bringen. Und wenn Sie das tun, wenn Sie es zumindest einmal diese 6 Monate lang probieren, das ist der Frist, den man sich ja gönnen kann, dann werden Sie sehen, dass Ihre Bewegungen anders werden, sicherer werden, dass Ihre Konzentrationsfähigkeit natürlich eine andere wird, dass Sie initiativer im Leben werden, im praktischen Alltagsleben werden. Ja, es wird an banalen Dingen aufzumessen sein. Zum Beispiel, sie werden von mir eine Handschrift dafür merken. Weil es halt schreibt man nicht mehr so viel mit der Hand, jetzt nutzt man mehr einen Computer und da wird man es vielleicht weniger merken. Aber sie werden es halt von der Handschrift merken und den Feinheiten. Dass sich etwas zu ändern beginnt. Und sie werden eine größere Ruhe, eine größere Besonnenheit und vor allem auch eine größere Klarheit im Alltagsleben, auch in schwierigen Situationen, eine größere Klarheit erwerben. Weil es gibt viele Situationen, Stresssituationen oder so, wo man dann oft wie gelähmt dasteht und nicht weiß, wie soll jetzt darauf reagieren. Sie werden im größten Stress und in den größten Anforderungen, die uns gestellt sind, einfach die Möglichkeit finden, nochmal zur Ruhe zu kommen, durchzuatmen, das Wichtige vom Unwichtigeren zu trennen und besonnen einfach die Dinge anzupassen. Und wenn man diese Übungen dann weiter pflegt, weiter steigert, dann haben sie natürlich auch einen sehr stark vorbereiteten Charakter für das Geistige, das uns zunächst einmal zu einer, wie soll ich sagen, Wahrnehmung, zu einer unmittelbaren hinsichtlichen Wahrnehmung des Geistigen führt das sicher nicht, aber das uns doch dazu führt, dass die geistige Welt beginnt, in Gedanken zu uns zu sprechen, und zwar im Herzgedanken zu uns zu sprechen. Die geistige Welt beginnt in einer Gedankensprache zu unserem Herzen zu sprechen. Gerade durch diese sechs Übungen. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass gerade durch diese Übungen die Herzkräfte derzeit ausgebildet werden. Die Herzkräfte, die zusammenhängen mit der sogenannten zwölfblättrigen Lotusblume in der Herzkirche. Wenn wir davon sprechen, dass das in unserer Zeit langsam zum Kopfdenken dazu kommen ist, das Herzdenken sich entwickeln muss, dann hängt das sehr stark damit zusammen, dass dieses ätherisch-astralische Herzzentrum ausgebildet wird und dass das eine regelmäßigere, geordnete Gestalt bekommt, sodass es zum Wahrnehmungsorgan für welchen Gedanken wird und dafür welchen Gedanken aber in einer sehr geliebthaften Form nötig sein. Wir erleben dadurch nämlich vor allem einmal so etwas wie, ja, wie soll man es ausdrücken, Seelenwärme und Seelenkälte, die einen von den Dingen und von den Ereignissen der Welt zuströmen, aber eine Seelenwärme und Seelenkälte, die nicht so eine allgemeine Empfindung ist, sondern die eine sehr strukturierte Empfindung ist, die uns sehr viel Klarheit gibt über die innere Qualität der Ereignisse, der Menschen, denen wir begegnen, auch den Naturdingen gegenüber, indem wir etwa alles, was ein werdendes, wachsendes, reifendes, sich entwickelndes, in die Zukunft weisendes ist in der Natur, dass das eben eine ganz bestimmte Qualität von Seelenwärme verströmt, die wir durch die Herzkräfte wahrzunehmen lernen. Oder anderes, was eben untergehendes, absterbendes ist, das eine sehr spezifische Seelenkälte ausstrahlt. Dasselbe aber auch gegenüber sozialen Erscheinungen, im sozialen Leben. Na, da gibt es eine ganze Menge Kälte, die herumgeistert. Aber es gibt auch natürlich, es gibt auch ein paar Wärmeinsätze. Aber bitte, das Ganze ist mehr als so ein Gefühl aus dem Bauch heraus. Das hat man ja so auch manchmal, sagt man sich doch, da, das ist ja etwas, die vielleicht herankommen. Das ist noch sehr etwas Vages. Diese Wahrnehmung wird etwas sehr Präzises, sehr Konkretes. Und vor allem verbindet sie sich damit mit einer gewissen Inspiration, auch wie könnte man es denn ändern. Wie könnte man es nämlich in seinem Tätigkeitsbereich einmal ändern, das ist ja das Wichtigste. Menschen sagen immer so gerne, was kann ich für den, indem sie, es ist alles schlecht in der Welt, aber was kann ich tun? Also es bleibt alles mit ich und es ändert sich nicht. Weil man kann sicher nicht die ganze Welt von einem Tag auf den anderen ändern, ist aber auch nicht notwendig. Aber jeder kann in seinem Tätigkeitsbereich, der kleiner, größer, enger, weiter ist, ist ganz egal, kann er etwas umsetzen. wenn er nur den Ansatzpunkt dafür findet. Und genau dafür werden wir wahrnehmungsexplizite Projekte. Das wird also insbesondere, dass diese sogenannten Nebenübungen ausgebildet, und es entsteht dadurch ein Denken, das ganz im michaelischen Sinn ist. Wir haben ja im Michael-Vortrag auch darüber gesprochen, wir leben im Michael-Zeitalter. Es soll das Denken erneuert werden im Sinne Michael. Michael ist eigentlich der Verwalter des rechten Denkens, wenn wir so wollen, des kosmischen Denkens. Also das Denken, das in der Natur überall draußen wird. Und wir sollen lernen, einen Zugang zu diesem rechten Denken zu bekommen. Mit unserem Herzen Zugang dazu zu bekommen. Und dazu möchte ich Ihnen zum Abschluss noch einmal die Worte erlesen, die ich im Michael-Vortrag gelesen habe von Rudolf Steiner, die auf das hinweisen. Und er sagt, das Michael-Zeitalter ist angebrochen. Die Herzen beginnen Gedanken zu haben. Die Begeisterung entströmt nicht mehr bloß mystischem Dunkel, sondern gedankengetragener Seelenklarheit. Dies Verstehen heißt, Michael ist ein Genuss aufnehmen. Wenn wir diese in der Praxis versuchen. Und wenn wir das versucht haben, dann gerade aus dem heraus uns wirklich auch die Probleme der Gegenwart anschauen. Also, wenn Sie noch Fragen sind, die Anregungen dazu haben, würde ich das gerne. Das ist immer da. Man kann auch, also wenn jetzt neu dabei sind, auch zwischendurch gerne mal fragen, ich soll nicht immer so ein Talfortrag sein, also. Gut. Nein, aber es soll sozusagen immer ein Gespräch sein, mit ein imaginäres oder ein wirkliches Gespräch mit dem Teil.